Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen eines unserer Live-Events aufgezeichnet. Hier ein Tipp zum Beginn der heutigen Folge. Schau doch gerne mal auf unserer Excellence Academy vorbei. Hier findest du rund um die Uhr eine große Auswahl an exklusiven Online-Videokursen von hochkarätigen Speakern. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören.
Ja, schön, dass Sie da sind. Also ich verspreche Ihnen eine Sache, nach diesem Vortrag werden Sie verstanden haben, warum Menschen sich dumm verhalten. Ich verspreche Ihnen aber auch, nur weil Sie das verstanden haben, heißt es nicht, dass es bei Ihnen möglicherweise in Zukunft anders sein wird. Und ich habe so ein kleines Problem, weil ich rede über Psychologie und Psychologie ist echt gemein. Weil Psychologie ist immer dann besonders relevant und spannend und interessant, wenn es ein bisschen wehtut, wenn es ein bisschen ärgert, wenn es kratzt. Also da, wo es wehtut, wird es wirklich spannend. Deswegen seien Sie mir nicht böse, glauben Sie mir einfach nichts. Hinterfragen Sie einfach alles, was ich Ihnen sage, anhand Ihrer eigenen Erfahrungen. Und dann kommen wir hier ganz gut durch die Sache. Ich provoziere unglaublich gerne, werde ich auch heute ein bisschen machen. Und dann schauen wir uns an, warum Menschen eigentlich so ticken. Dass Menschen nicht rational sind, ist, glaube ich, klar. Wir können noch so viel Wissen haben. Menschen sind keine rationalen Wesen. Wir sind emotionale Wesen. Ja, wir wünschen uns diesen Gedanken von Rationalität. Der gibt uns Kontrolle, Sicherheit und Struktur. Aber eigentlich passiert das meiste hier unter dieser Wasseroberfläche. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen reden, warum eben Verhalten häufig nicht so ist, wie wir ja so viel wissen. Und es gibt einige Konstrukte. Sie werden ein Konstrukt kennen für dummes Verhalten. Ganz klar, ganz üblicherweise so ein Schweinehund. Aber das ist auch ein dummes Konstrukt, weil der Schweinehund, der existiert gar nicht. Es sind doch Sie. Ja, es sind Ihre Entscheidungen, die Sie treffen. Also den zu sagen, ja, den kennt man ja, den kann man so ein bisschen die Verantwortung geben, das ist Quatsch. Weil streng genommen muss man sagen, in dem Moment, wo ich ja weiß, was ich tun wollen würde, weil ich ja so intelligent und schlau bin, ich es aber nicht schaffe, dieses Verhalten umzusetzen, oder ich ein Verhalten habe, was ich gerne bleiben lassen möchte und es nicht schaffe, dieses Verhalten bleiben zu lassen, dann ist Schweinehund viel zu harmlos, weil dann reden wir streng genommen über sowas wie Abhängigkeiten, Konflikte, Barrieren, bisschen zu Suchtverhalten. Also ich weiß es ja, aber ich schaffe es nicht, es zu ändern. Oder ich habe was ich machen will und ich schaffe es nicht, bleiben zu lassen. Das heißt, das Konstrukt des Schweinehundes packen wir jetzt mal weg und wir reden mal so ein bisschen ehrlicher darüber, was eigentlich Verhalten ausmacht. In der Psychologie reden viele Menschen gerne über Kinder. Wer von Ihnen hat Kinder? Kurze Handzeichen. Sie kennen, dass es Kinder so Verhaltensweisen haben, wenn sie gestresst sind. Also klar, sowas wie Daumennuckeln und Schnullern. Also Kinder regulieren sich ja über den Mund durchaus, aber Fingernägel kauen ist so ein schönes Beispiel. Das macht ja keinen Sinn. Ja, aber in dem Moment, wir haben eine Situation, da ist ein Kind nervös, ist unruhig, ist gestresst, hat irgendetwas Emotionales in sich drin. Und wir haben so ein unbewusstes Verhalten, was irgendwie so eine Art Stressbewältigungsmaßnahme ist. Sie kennen sowas wie auf der Lippe rumbeißen? Ist nicht sinnvoll. Ja? Und trotzdem kennen Sie das vielleicht. Also Sie sind nervös, Sie sind unruhig. Sie kriegen das selber gar nicht mit. Sie beißen so ein bisschen drauf rum. Das ist wie so ein Tunnelmodus. Sie merken nur irgendwann, ach krass, ich habe mich schon wieder die Lippe aufgebissen. Und währenddessen haben Sie das gar nicht mitbekommen. Und wir haben vorhin so viel über die Komfortzone gesprochen. Und ich möchte Ihnen dieses Bild jetzt mal ein bisschen zerstören. Ein paar neue Ideen reingeben, die möglicherweise auch ganz interessant sein könnten, wenn wir darüber sprechen. Nehmen wir mal an, es gäbe vereinfacht wirklich so etwas wie einen Wohlfühlbereich, wo wir sagen, ja, da geht's mir gut. Ja, Komfortzone. Hier ist alles in Ordnung, da bin ich entspannt. Ja, bin ich gelassen, alles in Ordnung. Außerhalb der Komfortzone geht's mir nicht so gut. Also einfaches Beispiel, so körperlich, jemand muss aufs Klo. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Jetzt wäre die Frage, was ist jetzt eine adäquate Strategie, um dieses unangenehme Gefühl loszuwerden? Aufs Klo gehen. Ja, das kriegen Sechstklässler auch schon hin. Zack, wir haben ein Stressor, ein unangenehmes Gefühl. Wir haben eine Strategie, aufs Klo zu gehen. Danach ist wieder alles gut. Jetzt reden wir über Fingernägel kauen. Das ist das gleiche Bild. Ein Kind ist nervös, ist gestresst, ist unruhig. Die Strategie ist das Fingernägel kauen. Und Fingernägel kauen ist eine Stressbewältigungsmaßnahme, Coping-Verhalten, ein Regulationsmuster, wie auf der Lippe rumbeißen auch und so weiter. Wir hatten gerade den Schweinehund, wenn man sagen würde, ja, warum verhalten sich Menschen eigentlich dumm? Beim Schweinehund ist es häufig sowas wie Rauchen, Saufen, Fressen. Ich halte viele Vorträge zum Thema Gesundheitspsychologie, da kommen diese Themen immer ganz häufig auf. Und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Ja, also Rauchen, Saufen, Fressen ist nicht besonders intelligent. Trotzdem wissen wir alle oder können das nachempfinden, wenn es Menschen nicht so gut geht, wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt sind in Krisen, dann tendiert derjenige, der Alkohol trinkt, dazu mehr Alkohol zu trinken. Dann tendiert derjenige, der raucht, dazu mehr zu rauchen. Und derjenige, der zu Stressessen tendiert, Nervennahrung, ja, der tendiert dazu, mehr zu essen, insbesondere in den Phasen, wo es unruhig wird. Also es gibt schon mal Verhaltensweisen, wo man sagen kann, ist ja mega interessant. Also insbesondere in Krisenphasen kommen diese Verhaltensweisen wieder. Für Verhaltensänderung super spannend, wenn wir über diese impulsiven Verhaltensweisen sprechen. Rauchen ist auch so ein Beispiel, ne? Neujahrsvorsatz, ich höre jetzt auf zu rauchen. Das kann eine Zeit lang funktionieren. Aber wann fangen die meisten Menschen wieder mit dem Rauchen an? Bei Stress, in Krisensituationen. Dann kommen wir also, ne, Jobverlust, Streit, Krise. Dann fangen wir wieder an mit unseren alten Verhaltensmustern. Extrembeispiel wäre so ein trockener Alkoholiker, der 10 Jahre lang keinen Tropfen Alkohol getrunken hat und auf einmal stirbt seine Frau. Wow. Ja, Ausnahmesituation. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch wieder Alkohol trinken wird, ist ziemlich groß. Vor allem dann, wenn er niemals gelernt hat, anderweitig mit diesen Emotionen umgehen zu können. Und wissen Sie was, ich sagen muss? Lieber er säuft, als er bringt sich um. Weil das die einzige Möglichkeit für ihn ist, überhaupt noch zu existieren. Das durchzuhalten, das durchzustehen. Ich möchte mit diesem krassen Beispiel verdeutlichen, jedes Verhalten hat immer eine Funktion. Auch dann, wenn es dumm ist. Auch dann, wenn es impulsiv, destruktiv ist, selbst wenn es autoaggressiv ist. Also ich könnte auch hier über Körpersprache reden, wo Menschen hin und her laufen, wenn sie unruhig werden. Es gibt Menschen, die piddeln, wenn sie nervös sind. Es gibt Menschen, die kratzen, wenn sie gestresst sind. Nur mal als Beispiel, wenn Kratzen beruhigend sein kann, ist Ritzen nichts anderes. Es gibt Menschen, die haben Spannungszustände, die halten das nicht aus, haben ein autoaggressives Verhalten und danach geht es diesen Menschen erst einmal gut. Wie so ein Tunnelmodus. Ja, es gibt Ärzte, die sagen, ja, warum machen sie das? Hören sie einfach auf damit, das ist doch dumm. So Essattacken ist doch totaler Quatsch. Ja. Stress essen, essen doch lieber einen Apfel statt eine Tafel Schokolade. Wussten Sie, dass beim Thema Übergewicht und Adipositas in Deutschland eines der absoluten Hauptursachen Stressessen, Nervennahrung, Essattacken bis hin zum Binge-Eating ist? Dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass Dicke dumm sind? Dass man sich das nochmal erklären müsste? Also allein bei so einem Thema wie Essverhalten, wir glauben immer, wir müssten das nochmal erklären. Jetzt mal ernsthaft. Die Bildung im Bereich Ernährungswissen hat in den letzten 70 Jahren auf Strich und Faden versagt. Weil wir erklären seit 70 Jahren auf der rationalen Ebene, wie Menschen sich zu ernähren haben. Und trotzdem haben wir immer mehr Übergewicht, Adipositas, gestörtes Essverhalten und Essstörungen. Also scheinbar ist diese rationale Denkweise überhaupt gar nicht zielführend und sinnvoll. Und ich habe da auch eine Geschichte zu. Also ich wusste auch schon sehr, sehr früh alles Mögliche über Gesundheit und Ernährung. Beide meine Eltern haben in dem Bereich studiert. Dann haben sich meine Eltern getrennt, da war ich 12 Jahre alt. Dann habe ich angefangen mit Stressessen. Ich habe mir Süßigkeiten ins Bett genommen, ich hatte Essattacken. Mit 15 war ich stark übergewichtig. Und ja, dicke Menschen sind nicht dumm. Man braucht denen das nicht nochmal zu erklären. Das sind emotionale Zusammenhänge, warum sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. Übrigens, beim Schweinehund reden wir immer ganz häufig über Rauchen, Saufen, Fressen. Lassen Sie uns ganz kurz über Sport sprechen. Weil ich kenne echt viele Sportler, wenn die mal keinen Sport machen können, kriegen die richtig schlechte Laune. Die brauchen das richtig, so richtig suchthaft, ja. Und spätestens dann, wenn ein Sportler trotz Erkältung zum Sport geht, ja, no excuses, no pain, no gain. Das ist ziemlich dumm. Mit Erkältung zum Sport zu gehen, ist ziemlich dumm. Auch nach einer Erkältung die Pause nicht auszuhalten und sich vernünftig zu regenerieren, bevor man wieder Sport macht, ist nicht besonders intelligent. Aber wir kommen noch zu vielen anderen Themenbereichen. Hiermit kann man super viel erklären. Also wenn Menschen aufhören zu rauchen, was passiert meistens im Bereich Körpergewicht? Sie nehmen zu. Also im selben Moment, wo jemand vorher bei Stress geraucht hat, fängt er auf einmal an, bei Stress zu snacken. Es hat nichts mit körperlichem Hunger zu tun. Es ist einfach nur ein Verhalten, wodurch ein anderes Verhalten ersetzt, aus emotionalen Gründen. Ich glaube, folgendes Bild können Sie alle nachvollziehen. Also bei Liebeskummer, ein Eisbecher, ja, schwieriger Tag, komm, wir gehen ein Trinken. Also jeder Mensch, jeder von Ihnen wird Verhaltensweisen haben, die interessanterweise immer dann mehr auftreten, wenn es ihm nicht so gut geht. Und das ist völlig normal. Das ist schon mal sehr wertvoll zu verstehen, dass jeder Mensch so seine kleinen Marotten hat und dass schon mal alles in Ordnung ist, dass wir insbesondere in Krisensituationen, in Stresssituationen unsere kleinen Ticks haben, unsere kleinen Aussetzer haben, etwas impulsiver sind, etwas gestresster sind. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber wir haben ja so eine Leistungsgesellschaft. Wir wollen ja immer mehr, wir immer schneller. Wir haben ja immer mehr Erwartungen. Wir wollen am liebsten alle Superhelden sein, High-Performer sein, möglichst hohe Ziele, möglichst hohe Erwartungen, immer für alle anderen da sein. Jetzt möchte ich mal was an diesem Komfortzonenbild zeigen. Also nehmen wir an, ich habe einen Wohlfühlbereich, ja. In Stressphasen habe ich gewisse Muster, ja. Was passiert eigentlich mit meinem Wohlfühlbereich, wenn meine Erwartungen immer höher werden? Wenn ich immer mehr von mir fordere? Wenn ich immer mehr von anderen fordere? Wenn ich perfektionistisch bin? Schon mal darüber nachgedacht, was mit der Größe der Komfortzone passiert? Die Komfortzone wird logischerweise kleiner. Weil mehr Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich sagen kann, jetzt ist alles okay. Also je mehr Erwartungen ich habe, desto unzufriedener bin ich halt, weil auch häufiger die Sachen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Perfektionisten sind also auch anfälliger für so Verhaltensweisen, um sich zu regulieren. Weil die müssen dann sowas hier machen, damit die da hinkommen. Wussten Sie, dass insbesondere Perfektionisten auch anfälliger sind für Suchtverhalten und für Impulsivität? Wussten Sie, dass Ärzte doppelt so anfällig sind für Alkoholmissbrauch wie der deutsche Durchschnitt? Voll dumm. Weil die wissen voll viel darüber und machen es trotzdem noch mehr. Crazy. Im Leistungssport haben wir mehr Essstörungen, haben wir mehr psychische Erkrankungen, haben wir mehr Sportsucht. Es gibt Branchen, da ist Kokain normal. Ich meine das wirklich ernst. Ja, also Medienbranche, viel funktionieren, 60 Stunden arbeiten. Ja, und Kokain ist das einzige Medium, was überhaupt dafür sorgt, dass ich dieses Pensum aufrechterhalten kann. Also, dass wir im Hinterkopf haben, je höher meine Anforderungen, je mehr ich das aufrechterhalten muss, desto eher bin ich in Stresssituationen, desto eher muss ich diese Verhaltensweisen kompensieren. Hier haben wir auch Menschen, die häufig viele Emotionen gar nicht mehr spüren. Die müssen das alles wegregulieren. Auch im Bereich Essstörungen, da haben wir häufig Menschen, die können gar nicht mehr weinen. Die haben dann diese Emotionslosigkeit oder fühlen nur noch die Extreme wie Wut und Euphorie und alle Zwischennuancen können die gar nicht mehr fühlen. Wenn so ein Mensch wieder weinen kann, ist das was total Wertvolles und total Schönes. Das zeugt dann von emotionaler Intelligenz. Und wissen Sie, was krass ist? Wenn ich dieses Bild Sechstklässlern in der Schule erkläre, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Gleiche Sprache, nichts verharmlost, die wissen ganz genau, wovon ich rede, bis zu diesem Punkt hier. Wenn das meine Vorstellung ist, wie alles zu sein hat, wenn das Perfektionismus ist, dann ist Gelassenheit genau das Gegenteil. Gelassenheit würde das hier bedeuten. Ich habe einen sehr großen Wohlfühlbereich. Dinge können mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ich kann mit den Dingen, die mir passieren, auch meinen Frieden machen. Das heißt, hier bin ich ruhig, hier bin ich nicht ruhig. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, wer stolz darauf ist, perfektionistisch zu sein, ist per Definition stolz darauf, nicht gelassen zu sein. Wissen Sie, dass Deutsche sehr stolz auf ihren Perfektionismus sind? Es gibt Psychotherapeuten, die sagen ganz klar, eines der größten Probleme in Deutschland ist, man kann nichts therapieren, worauf Menschen stolz sind. Das ist ein echtes Problem, diese hohen Erwartungen. Ihr seid niemals zufrieden mit dem, was du hast und möglichst hohe Standards. Das macht uns ziemlich fertig. Übrigens, im Perfektionismus versteckt sich die Intoleranz. Weil so müssen Menschen sein. Und alles, was außerhalb ist, das ist nicht okay. Wenn ich eine ganz klare Vorstellung davon habe, wie Menschen zu sein haben, dann ist all das, was außerhalb abgeht, nicht okay. Im Perfektionismus versteckt sich die Intoleranz. In der Gelassenheit haben wir die Toleranz. Andere Menschen, ich und ich mit all meinen Facetten, es darf so sein, wie es ist. Ich darf auch mal schwach sein, ich darf auch mal weinen, ich darf auch mal Angst haben. Alles ist in Ordnung. Das ist emotionale Intelligenz. Hier haben wir die Menschen. Thema Fehlertoleranz in Unternehmen. Ja. Es passiert ein Fehler. Fehlertoleranz im Idealfall wäre, ich habe jemanden, der so eine gewisse professionelle Gelassenheit hat, dass wenn der Fehler passiert ist, diesen Fehler erkennt, es schafft, ruhig zu bleiben und konstruktiv damit zu arbeiten, nur dafür zu sorgen, dass es möglichst in Zukunft nicht nochmal passiert. Dafür bräuchte es Gelassenheit. Das andere wäre Impulsivität. Cholerische Führungskräfte. Das darf ja wohl nicht wahr sein und wer ist schuld und kein... Übrigens, nur so nebenbei, Choleriker haben auf Führungspositionen nichts verloren. Das ist das Dümmste, was sie als Unternehmen machen können. Es macht alles kaputt, weil in diesen Verhaltensweisen, in diesem Impulsiven verhalten sich Menschen wie kleine beleidigte Kinder. Unter Stress, wenn wir emotional involviert sind, dann verhalten wir uns wie kleine beleidigte Kinder. Schon mal zwei erwachsene Menschen gerne in Partnerschaften so richtig leidenschaftlich streiten sehen. Das ist der Kindergarten. Und auch bei Ihnen, wenn Sie kurz davor sind, Rotz und Wasser zu heulen, wenn es Ihnen so richtig dreckig geht, gibt's diese spannende Frage, wie alt fühlst du dich gerade? Das ist der Kindergarten. In Stresssituationen verhalten wir uns impulsiv, unruhig, irrational, dumm. Blinder Aktionismus, dumm. Passiv-aggressives Verhalten, dumm. Cholerisch reagieren, Machtgefälle wieder erzeugen, dumm. Nicht konstruktiv, nicht sinnvoll, nicht zielführend. Und es wird immer noch Leute geben, auch heute hier, die sagen, aber Perfektionismus ist doch etwas Gutes. So zum Beispiel bei Notärzten, bei Herzchirurgen, beim Fluglotsen. Kurze Frage, wer von Ihnen hätte gerne einen perfektionistischen Herzchirurgen? Einmal Handzeichen bitte. Oh, der ein oder andere ist dabei. Wer von Ihnen hätte lieber einen gelassenen Herzchirurgen? 50-50. Zu den Ersten folgendes Bild. Perfektionisten funktionieren super. Solange alles genau läuft, wie die sich das vorstellen. Aber wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, dann werden die unruhig. Dann passiert der blinde Aktionismus. Dann kommt die Impulsivität ins Spiel. Und hier passieren die meisten Fehler. Der gelassene Herzchirurg funktioniert hier genauso gut wie der perfektionistische Herzchirurg. Weil beide machen ihren Job möglichst verantwortungsbewusst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt weniger verantwortungsvoll arbeite, nur weil ich gelassen bin. Hat auch nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Wenn es aber dann mal schwierig wird, wenn es ernst wird, wenn es unruhig wird, dann funktioniert der gelassene Herzchirurg hier immer noch. Der schafft es, einen klaren Blick zu haben. Der kommt nicht in den Tunnelmodus, der sieht nicht rot, der geht nicht an die Decke, der fängt nicht an zu brüllen. Der schafft es, in Ausnahmesituationen die Ruhe zu bewahren. Dafür braucht es emotionale Intelligenz. Ich kann noch so viel Führungskräften erklären, wie sie loben sollen, was sie nicht machen dürfen. Auf der rationalen Ebene vergessen sie es. Wenn die das in der Kindheit bei den Eltern schon so gelernt haben und niemals emotional an den Themen gearbeitet haben, werden sie so einfach nicht da rauskommen. Weil nur weil ich etwas verstanden habe, wird es in dem nächsten Moment, wo ich emotional involviert bin, bei mir gar nicht anders laufen können. Weil die Muster laufen auf Repeat, immer und immer wieder. Übrigens, um das Bild nochmal zu verdeutlichen, Notärzte, die in Chaos-Situationen sind, die müssen komplett entspannt und klar bleiben im Kopf. Die wissen ganz genau, die kommen in eine Chaos-Situation mit Schwerstverletzten und die müssen sich bewusst machen, wer schreit, lebt. Weil wer schreit, ist quick lebendig. Die Menschen, die nicht mehr schreien, die brauchen gerade die Hilfe. Ich würde auch zu jemandem hingehen, der gerade schreit, weil ich das nicht aushalte, aber währenddessen stirbt vielleicht jemand, der die Hilfe wirklich braucht. Ruhig bleiben können, das ist das Spannende. Jetzt mal ganz ernsthaft, diese ganze High-Performer-Mentalität geht mir ziemlich auf den Sack. Ja, schneller, höher, weiter, möglichst keine Ziele, wenig Pausen, wenig schlafen, sehr viel dummes Verhalten dabei. Und ich rede ja normalerweise über Gesundheit. Aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben inzwischen mehr Unfalltote wegen Smartphone am Steuer als wegen Alkohol am Steuer. Wenn ich mit Menschen arbeite, die bereit sind, auf der Autobahn eine WhatsApp-Nachricht zu beantworten, mit dem brauche ich doch nicht mehr über Gesundheit zu reden. da rede ich erstmal über Selbstachtung. Wie viel bist du dir eigentlich selber wert, dass du bereit bist, solche Risiken einzugehen? Und wissen Sie, warum Menschen das machen? Wissen Sie, warum Menschen auf der Autobahn WhatsApp-Nachrichten beantworten? Gerade so gerne so Superhelden, weil die glauben, wenn die das jetzt nicht machen, dann bleibt die Welt stehen. Ist auch ziemlich dumm. Dieses, ohne mich läuft der ganze Laden nicht mehr und ich bin der Einzige und wenn ich nicht da wäre, ja, wer kümmert sich denn dann um alles und die ganzen Sachen und irgendwer muss ja auch noch die Kinder und auch die Eltern pflegen. Wissen Sie was? Ihre Leistung ist gar nicht so wichtig, wie Sie glauben. Wenn Sie wegfallen, Ihre Kinder werden versorgt, Ihre Eltern werden gepflegt und glauben Sie mir, Ihren Job macht halt auch irgendjemand. Wir tun immer so sehr, dass wir so tupe, also unsere Performance immer so wichtig wäre. Vielleicht wäre es schön, mal zu sehen, dass ich als Mensch wichtiger bin als das, was ich leiste. Über 50% der Deutschen gehen regelmäßig krank zur Arbeit. Auch voll dumm. Das bedeutet, meine Leistung ist mir wichtiger als mein Wohlbefinden. Nennt sich Aufopfern. Kann man machen. Vor 70 Jahren war der Herzinfarkt noch der Heldentod. Auch ziemlich dumm. Was haben wir noch? Die Raubkatzensau. Die finde ich schön. Weil dieses Bild vom Schweinehund, das mag ich nicht. Das klingt immer so, ja, die sind faul. Ja? Auch so psychische Erkrankungen. Wir denken dann immer, das sind die Schwachen und Labilen. Die müssen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, diese faule Generation Z und so weiter. Kennt man ja. Wissen Sie was? Ich war mal bei einem Vortrag bei der Robert-Enke-Stiftung. Robert Enke sagt Ihnen was. Der Leistungssportler, Depression, hängt alles sehr gut miteinander zusammen, haben wir heute gelernt. Da gab es folgende Aussage. Auch starke Menschen werden psychisch krank. Dieser Satz stimmt so nicht. Richtiger wäre, insbesondere starke Menschen werden psychisch krank. Weil die Menschen, die funktionieren wie so Maschinen, die von sich erwarten, wie Superhelden zu sein, das sind die Menschen, die fangen an, ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, sowohl körperlich als auch emotional. Die fangen an, Warnsignale an zu ignorieren, sowohl körperlich als auch emotional. Die fangen an, auch Grenzen zu ignorieren, sowohl körperlich als auch emotional. Und dass dann jemand, die dann umkippen, das ist kein Wunder. Insbesondere die starken Menschen werden psychisch krank. Und Sie können sich vorstellen, im Unternehmenskontext ist es gar nicht so einfach, solche Themen zu vermitteln. Dass Führungskräfte anfälliger sind für psychische Erkrankungen und Suchtverhalten. So, ich bin der High-Performer, lass mich damit in Ruhe. Ja, ich muss stark sein. Ja, das ist genau diese Muster. Das sind sensible Themen, an die man ran darf. Und wie kommen wir da raus? Reflexion. Ja, klingt hart, ne? Also, wie schafft man es, so eine Komfortzone zu erweitern? Erwartungen hinterfragen. Das ist schon gut, weil Erwartungen haben wir teilweise von unseren Eltern gelernt. Und wir glauben, das wären wir. Es gibt viele Menschen, die versuchen bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen. Selbst wenn die Eltern schon tot sind. Ist auch nicht besonders intelligent. Also mal zu gucken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und wenn wir mal über emotionale Intelligenz sprechen, ich möchte mal über ein Musterbeispiel sprechen, was verdeutlichen soll, wie man es tatsächlich vielleicht schaffen kann, diese Komfortzone wirklich zu erweitern, ohne dass man direkt einen Ultramarathon laufen muss. Nehmen wir mal Eifersucht. Ich komme aus Köln, ja, Karneval ist nicht lange her. Und nehmen wir mal so ein typischer, ne, Stereotyp, eifersüchtiger Mann. Das ist ein Angstthema, ja, Verlustangst. Wir reden über Ängste. Und die Partnerin, sagen wir mal so, Weiberfastnacht, macht sich mit ihren Mädels fertig, um Karneval zu feiern, macht sich hübsch, alles wunderbar. Und jetzt gibt es so typische Verhaltensweisen, die eifersüchtige Menschen tun, weil sie das Gefühl der Eifersucht nicht aushalten. Das heißt, er sitzt zu Hause, sie geht raus feiern, er ist gestresst, er hält das nicht aus. Was sind die dummen Verhaltensweisen, die eifersüchtige Menschen dann gerne machen? Kontrollieren, hinterherfahren, stalken, Freunde schreiben und was macht sie gerade? Also all diese dummen Verhaltensweisen, die dann dafür sorgen, dass die Beziehung kaputt geht. Und warum machen Menschen das? Weil das Gefühl der Angst so unangenehm ist. Sie wollen die Angst nicht spüren. Sie haben auch gelernt, du darfst keine Angst haben. Sie haben ein Problem mit diesem Angstthema. Sie wollen das irgendwie loswerden. Alternativ kann man sich auch eine Flasche Schnaps aufmachen, geht auch. Ist aber nicht zielführend, weil das Thema wird dann immer wieder kommen. Und wie könnte es jetzt jemand tatsächlich schaffen, Schritt für Schritt seine Komfortzone zu erweitern? Reinspüren. zu Hause sitzen bleiben. Boah, das ist krass. Ich darf Angst haben. Das ist emotionale Intelligenz. Ja? Sie brauchen keine abgefahrenen Dinge machen, um ihre Komfortzone zu erweitern. Seien Sie achtsam auf Momente im Alltag, wo Sie sich gestresst fühlen. Gehen Sie zur Ruhe und was passiert da gerade? Wenn Sie Stressessen machen wollen, welches Gefühl kommt eigentlich hoch, wenn Sie jetzt nicht Stressessen? Was ist das, was Sie durch das Stressessen versuchen unten zu halten? Da ist der Schlüssel. Wir kommen nicht drum herum, ja, wenn wir uns die Frage stellen, warum verhalten sich Menschen eigentlich dumm, impulsiv, irrational, kontraproduktiv? Uns die Frage zu stellen, was hat das mit der emotionalen Welt zu tun? Weil wir haben kein Wissensdefizit. Auch in Unternehmen, wir haben sehr viele Menschen, die haben schon sehr viele Seminare gemacht und Fortbildungsneurose, ja, also tausende Fortbildungen gemacht und dann noch irgendwie Seminare zum Thema Gesundheit und Selbstmanagement und Zeitmanagement und so weiter. Und es hat sich nichts verändert. Weil sie rational das alles total toll finden, aber an das Emotionale ranzugehen, ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich habe noch 2-3 Minuten, die ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn es darum geht, seine eigenen Erwartungen zu hinterfragen. Ich habe vorhin gesagt, ja, auch so ein Herzinfarkt kann manchmal sehr motivierend sein, zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig. Klingt hart, ja, aber ja, manch einer läuft durchs Leben wie so ein Tunnel, ja, so ein Hamsterrad, die ganze Zeit nur am Funktionieren für alle. Und dann kommt so eine gesundheitliche Krise. Und dann merken die erst so, boah, das mache ich ja eigentlich den ganzen Tag. Und dieses Hinterfragen ist ganz spannend. Und wenn wir so am Ende des Lebens sind oder uns vorstellen, wir wären am Ende des Lebens und würden mal zurückblicken auf unser Leben, dann bekommen wir meistens erst die Antwort für die Frage, was waren eigentlich dumme Entscheidungen? Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, so als kleine Abschlussgeschichte. Ich habe mal Seminare gemacht zum Thema Zeitmanagement. Und da kam nach 2 Tagen Seminar ein Teilnehmer zu mir und sagte, Herr Letzner, Zeitmanagement ist doch totaler Quatsch. Ich fragte, ja, was meinen Sie damit? Naja, folgende Situation. Mein bester Freund und ich, wir haben uns jetzt seit 5 Jahren nicht gesehen. Und wir hatten beide keine Zeit. Mussten so viel machen. Familie, Hausbau, Arbeit, gerade Karriere. Dafür keine Zeit gefunden. Und letztes Jahr im Sommer haben wir uns ein Wochenende rausgesucht, wo wir gesagt haben, jetzt treffen wir uns. Und wissen Sie was? Eine Woche vorher ist mein bester Freund bei einem Motorradunfall verstorben. Hatten wir wirklich keine Zeit? Dieses ständige, was wir nicht alles müssen und was wir nicht alles nicht dürfen, wofür wir keine Zeit haben, wo wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche alle beiseite packen, können wir ja später machen. Alles schön und gut. Denken Sie sich ans Ende Ihres Lebens, schauen Sie zurück und überlegen Sie sich, ob die Entscheidungen, die Sie heute treffen wollen, Sie in 10 Jahren oder 50 Jahren rückwirkend immer noch genauso getroffen hätten. Und das ist schon mal so ein bisschen so ein Filter. Ja, für wen mache ich das eigentlich? Es gibt Menschen, die machen Dinge, die sie nicht wollen, für Menschen, die sie nicht mögen und sie wissen nicht, warum sie das tun. Und ja, es gibt auch viele Menschen, die versuchen jeden Tag wie eine Maschine zu funktionieren und die sind jeden Tag enttäuscht, dass sie doch nur ein Mensch sind. Und ja, ich hasse Vorträge, wo so Sprüche kommen wie möglichst hohe Ziele und sei niemals zufrieden mit dem, was du hast. Weil wenn sie wirklich glauben, niemals zufrieden sein zu dürfen mit dem, was sie haben, dann brauchen Sie nicht zu erwarten, dass Sie jemals zufrieden sein werden mit dem, was Sie haben. Das ist relativ logisch. Ja? Es gibt auch Menschen, die wünschen sich zur Ruhe zu kommen, erlauben sich selbst aber nicht zur Ruhe zu kommen und halten Ruhe auch gar nicht aus. Also Reflexion. Ja, befassen Sie sich mit sich selber. Warum machen Sie diesen ganzen Käse eigentlich gerade die ganze Zeit? Was hat das mit Ihrer Erziehung zu tun? Fragen Sie Ihre Eltern. Glauben Sie mir, wir sind eine Nachkriegsgeneration, wir sind alle schwerst traumatisiert. Spätestens Ihre Eltern sind schwerst traumatisiert und das haben Sie alles mitbekommen. Ich glaube, dass heutzutage 30% der Deutschen eine diagnostizierte psychische Erkrankung haben. Diagnostiziert. Und die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist. Das wundert mich nicht. Sie merken, Zeit ist vorbei. Ich sage noch einen Satz. Den leichten Kloß, den Sie haben, den schenke ich Ihnen. Weil betreutes Vorlesen und Fachvortrag, ja, haben Sie schon 1000 Mal gehabt. Aber heute haben wir vielleicht sowas mitbekommen und sagen, da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Und vielleicht denken Sie dann irgendwann an mich und sagen, was für ein Arsch, er hat ja recht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank.
Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.